Herzlich willkommen beim Podcast der Kirchenpott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Hey, richtig schön, dass wir heute alle zusammen sind. Hallo an Münster, Küsse an euch. Schickt mal einen Kuss, ich weiß nicht, ob ihr alle seht, aber es gehen Küsse nach Münster. Ganz dicken Kuss an meinen Mann. Ganz dicken Kuss an Daria, die zu Hause, Baby Daria, die mit ihrer Familie zu Hause zuschaut. Wir lieben euch. Also, wuhu, für Baby Daria. Und was wollt ihr denn in Dortmund? Wollt ihr Küsse? Ich glaube, ihr wollt irgendwas anderes. Wollen wir eher so einen Schlachtruf oder sowas? Haben wir die Kraft für einen Schlachtruf, so ein Roar? Ich brauche vielleicht einen Mann dafür. Wer macht denn so ein Roar? Oh, oh, die Männer gucken alle weg. Okay, dann kriegt ihr einen Frauenschlachtruf. Okay, seid ihr dabei, Frauen? Also, Dortmund. Mega. Hey, guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich glaube, wenn ich euch frage, gebt ihr mir jetzt auch keine ehrliche Antwort. Ihr könnt ja kurz eurem Nachbarn sagen, wie geht's euch? Wie war deine Woche? Du kannst es auch in einem Gesichtsausdruck ausdrücken, wenn du keine Worte verwenden willst. Der eine lacht, der eine guckt so ein bisschen belegt. War unterschiedlich. Das ist okay. Meine Woche war gemischt. Es war viel Schönes und es war auch Schwieriges dabei. So ist es meistens, oder? Das Leben. Ich bin Nina Strehl, falls ihr mich nicht kennt. Ich darf in Bochum wohnen seit 5 Jahren. Nein, wir sind seit 5 Jahren Teil der Kirche. Nein, wir wohnen noch nicht 5 Jahre, 3 Jahre, glaube ich, in Bochum. Und jetzt gerade dürfen mein Mann Dennis, der hier in der Kirche angestellt ist, und ich in Münster quasi Vertretung spielen, was richtig schön ist, weil Eva und Dennis gerade das Baby bekommen haben. Ja, das ist schön. Aber es ist schön, grundsam hier zu sein, weil ganz ehrlich, wir haben euch vermisst. Irgendwie unseren Campus auch in Bochum, unsere Menschen. Und das merkt man, wenn man sich nicht sieht und wenn es unter der Woche keine Punkte gibt, wo man zusammenkommt. Und ich möchte, danke gleichfalls, sagt hier jemand, vielen Dank. Ich möchte euch eine Frage stellen, die ist vielleicht ein bisschen steil für den Einstieg, aber erlaubt mir, euch eine philosophische Frage zu stellen. Was bedeutet es in der Essenz, Mensch zu sein? Wenn dir direkt irgendwie ein Wort kommt, hauch es deinem Nachbarn zu. Ich hoffe, du hast ein Kaugummi gehabt. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Und da gibt es bestimmt viele Wege, so diese Frage zu beantworten. Aber wie ich die heute beantworten will, und ich glaube, es ist schon wirklich ein Grundpfeiler, ist, in Verbindung zu leben, dazu zu gehören. Jeder von euch ist sehr, sehr wahrscheinlich aus der engen Verbindung von 2 Menschen entstanden. Und jeder von euch hat plus minus 9 Monate unter dem Herzschlag einer Frau sein Leben begonnen, ist herangereift zu einem Menschen. Enger geht's nicht. Und ich habe noch gelesen in der Vorbereitung, dass Menschen sind so, wenn sie auf die Welt kommen, eigentlich so wenig entwickelt, die müssten eigentlich noch 9 Monate im Bauch weiterleben. Wenn man so guckt im Tierreich, da kommen die raus und die können nach wenigen Minuten meistens schon laufen und sich ein kleines bisschen zurechtfinden. Wir Menschen nicht. Wir brauchen einander. Und es ist irgendwie krass. Und die Predigtserie, die Renke schon angesprochen hat, die wir heute starten wollen und über 4 Sonntage mit einer kleinen Pause dazwischen, weil die meisten von uns auf dem Spirit-Kongress in Bochum sein werden. Die Predigtserie, die wir uns anschauen, die heißt Connected. Wie wir in echter Verbindung miteinander leben können. Und als wir besprochen haben, welche Predigtserien dieses Jahr wir machen, habe ich da gleich die Hand gehoben und gesagt, oh, da möchte ich mich drauf vorbereiten, da will ich ein Buch lesen, da will ich mich irgendwie voll eingrooven. Das spricht mich an. Und mir kam direkt ein Buch in den Kopf, was ich vor 2 Jahren gesehen hatte. Auf Englisch heißt das Find Your People und auf Deutsch heißt das Gemeinsam. Finde deine Herzensmenschen und entdecke das echte Leben. Und wenn du jetzt schon weißt oder über den Verlauf der Predigt oder Predigtserie merkst, krass, irgendwie das Thema macht doch was mit mir, dann lege ich dir ans Herz, geh auch auf die Reise. Vielleicht ist das Buch was für dich und du wirst in den ersten Kapiteln direkt herausgefordert, frag 5 Freunde, das mit dir zu lesen. Denn gemeinsam lässt sich schlecht zu Hause am Computer nur im Kopf entwickeln. Gemeinsam braucht das Miteinander. Und ich habe 2 Freundinnen gefunden, die das mit mir lesen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Mädels, wo seid ihr? Ihr seid nicht am Start. Wir hatten so einen kleinen Book Club, der war aber auch dann ein bisschen Hochzeitsvorbereitungsclub, weil die eine Freundin geheiratet hat. Und das war cool, einfach gemeinsam da auf die Reise zu gehen, sich Themen anzugucken, Fragen, unangenehme, auch da sind auch wirklich ein paar Challenges drin, Herausforderungen, die man umsetzen soll in Gesprächen. Und das ist schön, das zusammen zu machen. Also Connected, wie wir in echter Verbindung leben können. Einer meiner Jobs, frag mich nicht, was ich mache, weil das, finde ich, ist die schwierigste Frage bei all den verschiedenen Dingen, die ich tue. Aber eine Sache, die ich tue, ist, dass ich gerne lese, wie ihr vielleicht seht, aber ich habe einen Online-Shop und mein Anliegen ist, Dinge zu entwickeln, die wie ein Werkzeug sind, um Menschen in verschiedenen Situationen in ihrem Leben zu helfen, aber nicht mit dem Anspruch wie ein Arzt, sondern dass ich möchte etwas weitergeben, was Gottes Liebe weitergibt, aber wenn du das jetzt jemandem schenkst, zeigt das eben auch, hey, ich bin gesehen in meiner Situation, da ist jemand, dem bin ich nicht egal. Und das erste Produkt, was ich in meinem Shop gemacht habe, ging um das Thema Fehlgeburt, weil wir selber betroffen waren. Und ein Thema, was mich jetzt seit 1-2 Jahren bewegt, ist das Thema Depression. Weil es einen Fall in meinem weiteren Bekanntenkreis gab, Fall ist ein blödes Wort. Aber weil eine Frau sich geöffnet hat, gesagt hat, hey, ich gehe gerade durch Depression. Und ich mich gefragt habe, okay, wie kommt man dahin und was kann ich jetzt tun? Und dann fange ich an zu lesen. Am besten Fall bleibt man nicht dabei, nur zu lesen, weil das hilft niemandem. Aber ich habe angefangen zu lesen und ich habe mich auch gefragt, ob ich irgendwas kreieren kann, was helfen kann. Und dabei bin ich auf dieses Buch gestoßen, Der Welt nicht mehr verbunden, von dem Journalisten Johann Hari. Und es ist ein dickes Ding, wie ihr seht. Ich habe das als Audiobuch gehört, kleine Empfehlung an dieser Stelle. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen zu lesen, hör einfach mit einem Bluetooth-Kopfhörer zwischendurch, hör einfach die Sachen an. Und hier waren viele krasse Punkte und ich möchte einen kurzen Abschnitt mit euch teilen, dass wir eintauchen wollen in Connected sein klingt schön, in Verbindung leben klingt schön und klingt ja vielleicht in erster Linie machbar, aber ich glaube, viele von uns wissen, dass es einen Preis hat, in Verbindung zu leben, in echter Verbindung zu leben und zu bleiben. Ich nehme euch mit in Kapitel 7. Als meine Eltern hierher zogen, ich habe ein Stück übersprungen, in meiner Kindheit erlebten meine Eltern etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Mein Vater war in den Schweizer Bergen in dem kleinen Dorf Kandersteg aufgewachsen, dessen Bewohner er alle namentlich kannte. Meine Mutter in einer der schottischen Arbeitersiedlungen, wo, wenn man laut sprach, die Nachbarn jedes Wort mitbekamen. Als ich noch ein Säugling war, zogen sie an einen Ort namens Edgware. Es ist die letzte Metrostation der Northern Line, eine Vorortsiedlung mit Einfamilienhäusern im sogenannten Grüngürtel Londons. Als meine Eltern hierher zogen, versuchten sie, mit ihrer Nachbarschaft Kontakt aufzunehmen, wie sie es von ihrem Herkunftsort gewohnt waren. Für sie ein natürlicher Impuls wie das Atmen. Doch was sie hier erlebten, machte sie perplex. Die Leute in Edgware waren nicht feindselig. Sie lächelten einen an, aber das war es auch schon. Jeder Versuch, über einen kurzen Plausch hinauszukommen, wurde abgewehrt. Und allmählich begriffen meine Eltern, dass das Leben hier im eigenen Haus stattfand. Für mich war das nichts Ungewöhnliches, ich kannte es ja nicht anders. Aber meine Mutter konnte sich nie damit abfinden. Wo sind die bloß alle? Fragte sie mich einmal, als ich noch klein war, und schaute ratlos die leere Straße entlang. Heute hängt die Einsamkeit wie ein dicker Nebel über unserer Gesellschaft. Mehr Menschen als je zuvor sagen, dass sie sich allein fühlen. Und ich fragte mich, ob dieses Phänomen mit der deutlichen Zunahme von Depressionen und Ängsten in Zusammenhang stehen könnte. Bei meinen Recherchen stellte ich fest, dass zwei Wissenschaftler diesen Zusammenhang seit Jahrzehnten untersuchen und dabei eine Reihe entscheidender Durchbrüche erzielt haben. Und diese Predigt geht jetzt nicht um Depressionen, aber ich wollte dieses Thema auf jeden Fall touchieren, weil ich in diesem Buch gesehen habe, wie das eine zum anderen spielt. Und wir kommen aus einer Zeit, und ich kann das Wort schon nicht mehr hören, aber Corona liegt hinter uns, Isolation liegt hinter uns und es ist auf jeden Fall ein Thema in unserer Gesellschaft. Und ich sage euch nur ein paar Sachen, die ich gelernt habe von dem Johann Hari, die er herausgefunden hat mit den Wissenschaftlern. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mich darauf ansprechen, auf die Namen und Bücher etc. Er schrieb, dass Einsamkeit, also sie untersuchten, kommt erst die Einsamkeit oder kommt die Depression wie eine Krankheit und dann wird man einsam. Und sie fanden heraus, hey, Einsamkeit kommt zuerst und sie kann zu Depression und Angststörung führen. Wenn wir einsam sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir krank werden, 30 Mal höher, genauso wie unsere Sterbewahrscheinlichkeit und wir haben eine verringerte Lebenserwartung. Sie ist schädlicher für Gesundheit als Rauchen, Fettleibigkeit oder schlechte Ernährung. Und in dem Buch habe ich gelernt, dass es gibt eine deutsche Expertin für Einsamkeit, die heißt Professor Dr. Maike Luhmann und die ist tätig an der Ruhr-Uni Bochum. Deswegen habe ich natürlich versucht, die kurzfristig einzuladen. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Es war aber auch Freitagmittag, muss ich zugeben. Aber das wäre cool gewesen, oder? Ihr könnt die mal googeln. Professor Dr. Michael Luhmann. Ich habe mir ein paar Sachen von der durchgelesen. Und sie schrieb, benannte Risikofaktoren für Einsamkeit sind unter anderem Arbeitslosigkeit, Armut, Migrationshintergrund, Partnerlosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen sowie objektive soziale Isolation. Und wenn du wie ich bist, weißt du nie, was subjektiv und objektiv ist. Objektiv bedeutet, dass es jetzt nicht durch deinen persönlichen Filter ist, sondern dass es ein Fakt ist. Wobei es immer schwer ist, den persönlichen Filter rauszunehmen. Aber sozial isoliert zu sein. Ich muss sagen, dass ich das erlebt habe, wo ich hierher gezogen bin in Lockdown 1. Perfekter Zeitpunkt, um in eine andere Stadt zu ziehen. So, da ist man definitiv ein Stück isoliert. Es kostet was, reinzukommen. Und sie beschreibt, dass Einsamkeit nicht auf das hohe Alter beschränkt ist, was wir vielleicht manchmal denken, sondern dass es in allen Altersgruppen auftritt. Es macht auch keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, wobei Frauen es manchmal stärker empfinden als Männer. Und es ist aber doch kleiner Anstieg zu sehen in den 30ern, in den 50ern und in den 80ern. Und ja, wie ich das gerade gesagt habe, wo wir nach Bochum kamen, ich hätte gar nicht das Wort Einsamkeit gefunden. Aber irgendwie, das Leben war schwer. Meine Tochter war eins, die ist gerade eins geworden. Es war sowieso ein neues Lebenskapitel. Und niemand hat mir gesagt, dass sich auch deine Freundschaften verändern, wenn du Mutter wirst. Dass du, ist ja eigentlich klar, dass deine Bedürfnisse ändern sich und vor allen Dingen deine Zeit ändert sich. Du kannst dich abends nicht so gut treffen. Manche können das. Aber bei den meisten klappt es gerade im ersten Jahr gar nicht, im zweiten Jahr manchmal noch schwieriger. Und dann kommt meistens ja auch schon irgendwann das nächste Kind und das fängt wieder von vorne an. Und es kostet. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, okay, Freundschaft, Verbindung, das ist irgendwie ein Thema für die Jungen, die sich vielleicht einfinden müssen, für die Studierenden. Aber hey, ich musste auch in der Predigtvorbereitung an meine Oma denken. Und ich habe geweint, ich habe Pur gerade wieder entdeckt. Und bei Pur, kennt ihr von Pur das Lied, wenn sie diesen Tango hört? Das lief, als wir Mittag gegessen haben. Und Dennis guckt mich an, wieso weint sie jetzt? Ach, ich war in dieser Phase des Monats, wo man emotional ist. Und ich habe geweint, weil ich an meine Oma gedacht habe, die vor Jahren schon ihren Mann verloren hat und immer noch in diesem großen Haus wohnt. Zu weit weg, als dass ich kurz auf einen Kaffee vorbei könnte. Und ich weiß, es ist schwer. In jeder Lebensphase, in der wir sind, können wir Einsamkeit erleben. Und manche sitzen vielleicht hier, die haben eine fette Einsamkeit, aber sie versuchen sie gar nicht zu spüren, weil es schwer ist. Und du bräuchtest dann ja irgendwie eine Lösung. Also gauke ich mir vielleicht lieber vor, dass alles cool ist, weil dann muss ich nichts machen. Weil wo soll ich denn damit hin? Du kannst Einsamkeit, du kannst sie nicht, das Lösungsmittel nicht kaufen bei Amazon. Und es macht Spaß, Sachen online zu kaufen, oder? Manchmal fülle ich nur den Warenkorb einfach für das schöne Gefühl. Aber es ändert nichts an Problemen wie diesen. Es ändert nichts an an Einsamkeit, es ändert nichts an Sucht, es ändert nichts an Beziehungsproblemen. Einsamkeit ist etwas Unbequemes, wenn man sie angehen will. Und ein Punkt, den ich auch in diesem Buch so mitgenommen habe, ist, es geht nicht, dass wir Einsamkeit einfach nur mit einer Pille oder mit einer Therapie behandeln wollen. Dass wir die Menschen, die einsam sind, irgendwo hinschicken, damit sie ihre Probleme lösen. Sondern Einsamkeit ist was Kollektives. Einsamkeit ist ein Produkt davon, wie wir heute leben oder wie wir eben nicht leben. Und wir können es nur gemeinsam füreinander und miteinander angehen. Habt ihr Bock da drauf? Bisschen? Hey, wenn wir die Bibel öffnen, gibt es einer der ersten Sätze, die jeder auswendig sagen kann, ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Damit ist schon so mega viel gesagt, oder? Ich finde, da ist mega viel gesagt. Lass uns einmal da reingehen. Gott schuf die Erde. Tag um Tag schuf er immer mehr. Schöne Dinge, große Dinge. Und am sechsten Tag waren wir dran. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Vielleicht weißt du, dass es zweimal diese Erzählung gibt, wie der Mensch geschaffen wurde. Dann gehen wir noch ein Kapitel weiter in 1. Mose 2, 18 bis 25. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und dann brachte er alle Landtiere, alle Vögel und sie schauten, hey, passt hier irgendjemand zu dir? Und ich glaube, Gott wusste schon, was das Ergebnis sein wird, aber vielleicht war es wichtig, dass Adam durch diesen Prozess ging, um zu sehen, oh, da ist ein Loch, da ist, irgendwie da fehlt was. So wie ich das am Anfang in Bochum gemerkt habe, mir fehlt was irgendwie in diesem Unverbundensein. Ich kannte viele von euch und viele von euch sitzen leider nicht mehr hier, aber da fehlt eine Tiefe, da fehlt eine Verbundenheit, da fehlt jemand, mit dem ich das Leben mache. Wenn mein Mann Vollzeit arbeitet und ich, was mache ich? Was mache ich in diesem neuen Lebenskapitel? Und es geht hier jetzt nicht um Ehe, um Edam und Afa, wisst ihr Bescheid? Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein konnte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich, aber nicht. Hey, das ist schön, dass Gott etwas schafft, was so besonders ist. Da ist eine Einheit entstanden und da begann Familie. Und sie hörte ja nicht da auf mit Adam und Eva, sondern sie sollten sich vermehren. Das war ihr erster Auftrag. Sie sollten sich vermehren, sie sollten größer werden und sie sollten quasi eine Sippe starten. Das Wort Sippe benutzen wir heute nicht mehr so oft. Das wirkt manchmal ein bisschen herablassen, das meine ich aber nicht, sondern Familienverbund. Der Gedanke von einer, dass eine Familie einfach nur Mama, Papa, Kinder, der ist gar nicht so alt. Der ist eine relativ neue Ansicht, dass wir nur in diesen Zellen funktionieren. Früher hat man sich viel größer verstanden. Und in manchen Kulturen versteht man sich auch noch viel mehr als gesamte Gesellschaft, viel mehr als wir hier uns nur als Individuum verstehen oder dann noch als Kernfamilie. Und was wir auch hier sehen, ist, in dem ersten Bibelstelle sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Und ich könnte jetzt eine ganze Predigt über die Dreieinigkeit halten, mache ich aber nicht, denn time is short. Aber Gott in sich ist Gemeinschaft. Wir glauben an Gott den Vater, an Gott den Sohn und an Gott den Heiligen Geist. Und die in sich selber sind Gemeinschaft, die leben perfekte Gemeinschaft. Und sie haben gesagt, sie wollen uns in ihrem Ebenbild erschaffen, als ein Wesen, das auch diese Verbindung braucht, das in dieser Gemeinschaft leben möchte. Ihr wisst, danach geht es nicht unbedingt nur so schön weiter, aber wir gehen später noch mal genauer darauf ein. Ich musste in der Vorbereitung an unser Jahresthema denken. Kennt ihr das noch? Roots! Genau, Wurzeln. Wir haben viel über Wurzeln gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, in Gott verwurzelt zu sein. Und dass ein Baum, also dass ein Mensch, der auf Gott vertraut, ist wie ein Baum, der tief verwurzelt ist und der auch in schlechten Tagen noch grün ist und Frucht bringt. Und in der Vorbereitung bin ich auf das Buch, die Bücher, ich sag's euch, von Peter Wohlleben gestoßen, Das geheime Leben der Bäume. Hat jemand gelesen oder den Film gesehen? Nein, vielleicht müssen wir uns kollektivistisch treffen und hier den Film gucken. Vielleicht kann man das organisieren. Mal sehen. Auf jeden Fall ist super spannend, das ist ein Förster, der beschreibt, wie Bäume gemeinsam aktiv sind, wie die sich quasi Messages senden. Die können sich warnen vor Parasiten. Die verbinden sich meistens in Gruppen von 5 in einer geraden Linie und die versorgen sich gegenseitig. Das heißt, wenn von der Seite das Wasser kommt, sorgen die dafür, dass auch an der anderen Seite genug Wasser ankommt. Wenn ein Baum schwach ist, wenn ein Baum krank ist oder alt, kriegt er besondere Pflege von den anderen. Also die vernetzen sich. Und das war so ein Aha-Moment, wo wir denken, ja, ich bin der Baum, ich gehe tief in Gott und dann mache ich so mein Ding. So, nein, da hört es nicht auf. So, ja, du gehst tief in Gott mit deiner Wurzel. Aber du verwurzelst dich eben auch nach rechts und links mit den Menschen. Das ist die DNA, in die wir geschaffen sind. Lass uns das im Kopf behalten. Yes. Gemeinschaft ist ein Konzept, das zu unserer Welt gehört wie das Atmen. Und doch haben wir oft keine Zeit dafür und wollen uns keine Zeit nehmen. Und in dem Buch, was ich euch am Anfang vorgestellt habe, von Gemeinsam, hat die Autorin Jenny Allen etwas vorgestellt. Und du kannst gerne einmal die Beziehungskreise zeigen, also die übernächste Slide. Wo sie dargestellt hat, wie wissenschaftlich erwiesen ist, was für eine Kapazität wir eigentlich haben. Weil wenn ich dir sage, hey, jeder von uns hat 100 beste Freunde, dann merkt ihr gleich, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber doch haben wir oft das Gefühl, dass wir mit allen Menschen, die wir irgendwie kennen und die wir mögen, sollten wir eigentlich von allem Bescheid wissen. Und ich, wenn ihr wie ich seid, ich habe ständig ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich diesen Geburtstag vergessen. Jetzt habe ich die nicht mehr gefragt, wie ihre Prüfung war. Ach, ich wollte doch eigentlich davor noch für die beten und da auf der Party sein und dieses und jenes. Und das darf ich dir heute zusprechen. Du musst nicht bei allen Menschen der BFF sein und in allem da sein. Aber wie wir hier sehen, hey, jeder von uns braucht oder sollte, es fühlt sich gut, wenn er 2 bis 5 wirklich enge Vertraute hat. Menschen, wo er weiß, wenn ich eine Krise habe, kann ich die anrufen. Wenn ich ins Krankenhaus muss, dann kommen die. Wenn jemand mein Kind abholen muss, dann weiß ich, es wird denen vielleicht auch schwer sein, aber ich schäme mich nicht, denen eine Unannehmlichkeit zu machen, weil ich weiß, die sind für mich da und wenn die mich brauchen, bin ich für die da. Das kannst du nicht für 100 Leute machen. Ich sehe schon, ihr beiden hier, ihr seid die Buddies. Ich hoffe, du hast einen Buddy und wenn du keinen hast, dann möchte ich trotzdem direkt zusprechen. Das ist nicht das Ende deiner Geschichte, okay? Vielleicht hast du gerade ein neues Kapitel gestartet und schaust neu, wer diese Menschen sind. Weil da kann eine Dynamik drin sein. Es können sich verändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Die 2 bis 5 müssen bis zum Ende deines Lebens, bis in alle Ewigkeit deine Ängsten sein. Es ist okay, dass es da eine Dynamik und ja auch Bewegung drin gibt. Der nächste Kreis sind die Freunde. Und oft fokussieren wir uns so mega irgendwie darauf, also auf diesen ersten und den zweiten. Wir denken, wir brauchen eigentlich nur das. Wir brauchen diese Clique, so wie bei Friends. Und mit denen verbringt man am besten jeden Tag. Man hat mit denen Spaß in jeder Season eigentlich im Leben. Und das ist cool. Wir brauchen auf jeden Fall diese Freunde, mit denen wir Leben verbringen, mit denen man Spaß hat, mit denen man sich sieht. Weil das Leben alleine ist doch auch hart und langweilig. Auch wenn jeder von uns Zeit mal alleine braucht. Und wenn du introvertiert bist und denkst, ist jetzt nicht so mein Thema. Hey, wir Extrovertierten, wie wir Introvertierten, ich zähle mich auf jeden Fall irgendwie zu beidem in der Mitte. Wir brauchen es. Der einzige Unterschied ist, dass die Introvertierten in der Stille mehr auftanken und die Extrovertierten in der Gemeinschaft. Dann das nächste, dieser nächste Kreis sind, es sind ungefähr 50 Menschen, haben wir eine Kapazität von 50 Menschen. Unser Dorf, das sind Menschen, die wir brauchen, aber wo wir auch gebraucht werden. Das können Menschen sein, vielleicht auch wie der Kindergärtner von deinen Kindern. Der Nachbar, mit dem man mal einen Plausch hält, wo man sich mal was ausleiht. Das sind jetzt vielleicht nicht die Leute, die du anrufst, wenn du eine Krise hast, wobei die Leute auch dazugehören. Deine ersten 2 Kreise sind damit drin. Das ist das Weitergefasste. Und in dem Buch sagt sie, hey, schau noch mehr auf dieses Dorf. Die Menschheitsgeschichte ist gar nicht so alt. Und in der meisten Zeit, in der die Menschheitsgeschichte da war, haben wir in solchen Dörfern, in solchen Netzwerken gelebt von 50 und dann ungefähr 150 Menschen, dass wir in Dörfern, in Sippen zusammen von dieser Größe von Menschen. Und heute schauen wir halt nach diesen engsten Leuten und die wir auch brauchen, aber wir vergessen dabei die Verbundenheit mit anderen. Und sie fordert heraus in dem Buch, hey, überleg dir einmal die Orte, an die du immer gehst, wo du eigentlich jede Woche, jede zweite Woche bist. Ob das die Uni ist, ob das die Kirche ist, ob das dein Fitnessstudio ist, das Café, wo du immer arbeitest. Vielleicht die Route, die du immer mit dem Hund gehst, die Leute, die du immer siehst. Gibt es da Menschen, wo du vielleicht auch einen nächsten Schritt gehen kannst an Verbundenheit, dass es über dieses Lächeln hinausgeht, wie Johann Hari schrieb in Edgeware. Dass man einen Schritt einfach weitergeht an Gemeinschaft, zu signalisieren, hey, ich bin dein Dorf, du bist mein Dorf. Musst du nicht unbedingt sagen, finde ich vielleicht komisch. Aber vielleicht ergibt sich daraus auch ein nettes Gespräch. Mir gibt das Freiheit, irgendwie so das zu sehen, diese Kapazität, weil ich weiß, ich muss und ich kann nicht für alle alles sein. Aber es hat mich auch herausgefordert zu überlegen, wer sind denn die Menschen, die ich wirklich eigentlich jede Woche sehen und sprechen will. Vielleicht nicht jeden Tag. Und wie gesagt, ist es auch dynamisch und es gibt auch mal Wochen, die sind hektisch. Aber dass wir doch einfach irgendwie auch ein Commitment eingehen von, ich lege jemand meine Seele offen, und ich gebe denen auch die Erlaubnis dazu. Und dann habe ich auch Kapazität, da zu sein. Alright, seid ihr noch da? Danke, danke. Okay, ich habe 5 Minuten, Leute. Sucht euch was aus, wir haben noch viele Teile. Wir gucken uns eben schnell 5 Hindernisse an, die das herausfordern, eigentlich, dass wir in diesen Kreisen leben, und dass es Freude macht. Und das erste ist das Lebenstempo, die Geschäftigkeit, all die Dinge, die wir tun, vielleicht auch die Digitalisierung. Der Mensch hängt im Durchschnitt 6,5 Stunden pro Tag vor einem Bildschirm, ob am Handy oder am Laptop oder am Fernseher. Das zweite ist Schmerz und Scham. Da, wo wir Herausforderungen hatten, wo wir verletzt wurden, vielleicht direkt in unseren ersten Lebensjahren, die übrigens die prägendsten sind. Wenn du in den ersten Lebensjahren keine enge Bindung aufbauen konntest zu deinen Eltern, weil sie nicht verfügbar waren, weil sie vielleicht überfordert waren, weil sie gedacht haben, Gehorsam ist das Wichtigste an allem in deinem Leben, dann wirst du später schon etwas herausgefordert sein, echte Bindung einzugehen und zu vertrauen. Scham, das Gefühl, nicht genug zu sein, die Angst, dass wenn ich mich öffne und sage, wo meine Herausforderung ist, dass ich vielleicht gering geschätzt werde, weil ich vielleicht weiß, dass ich andere gering schätze, die mir ihre Probleme erzählen. Oder weil du einfach erlebt hast, dass du schon verlacht wurdest über deine Herausforderungen. Nummer 3 ist Stolz und Unabhängigkeit. Ich brauche dich nicht. Ich will dich gar nicht brauchen. Du bist eigentlich irgendwie anstrengend und nervig. Es ist anstrengend, für jemanden da zu sein, an alle Geburtstage zu denken und dann dafür auch noch Geld auszugeben. Ich will meinen Plan nicht an deinen Plan anpassen müssen. Ich will in Urlaub fahren, wann ich will. Ich will wohnen, wo ich will, wann ich will und wie lange ich will. Nummer 4, Oberflächlichkeit und Egozentrik. Es reicht mir, kurz zu quatschen, aber ich möchte nicht über die schwierigen Themen reden, weil die kosten Zeit, die kosten Arbeit und ich will mich auch nicht so gern einbringen, weil wer weiß, ob ich da jemals wieder rauskomme aus diesem Thema. Nummer 5, Konflikte und mangelnde Verpflichtung. Streit ist Mist. Und wir haben Konflikte gehabt in Beziehungen. Ich habe Konflikte in Freundschaften gehabt. Ich habe erst, ich glaube, dieses oder letztes Jahr, dass eine Freundschaft zu Ende zu sein scheint, weil es nicht so richtig funktioniert. Und wir keinen Weg gefunden haben, miteinander nach vorne zu gehen. Und auf der Hochzeit, von der ich eben sagte, die wir Stück für Stück auch zusammen vorbereitet haben, habe ich so gedacht, wie schön ich das finde, dass sie und auch ihr Mann immer noch so mega verbunden sind mit denen sie Abi gemacht haben. Und ich habe zurückgeguckt und gesehen, dass ich oft Brücken abgebrochen habe. Vielleicht gar nicht, weil ein Konflikt war, sondern weil eben das Kapitel sich geändert hat und wir woanders hingegangen sind, woanders hingezogen sind und irgendwie dachte ich, ist nicht mehr so wichtig. Und ich habe euch ja auch gesagt, hey, Beziehungen sind flexibel und ich muss mir auch zusprechen, das ist okay. Ich kann nicht eben alle in meinem engsten Kreis behalten. Und doch merke ich, manchmal habe ich die Brücke komplett abgebrochen, wo es schön gewesen wäre, in einer gewissen Verbindung zu bleiben. Und das bereue ich. Ich will dir sagen, hey, wenn du einsam bist, du musst da nicht bleiben. Wenn du einsam bist, dann gibt es einen Weg nach vorne. Wenn du denkst, du brauchst niemanden, dann will ich dich herauslocken und sagen, du verpasst so viel in Verbindung und in Tiefe. Da, wo du verletzt worden bist, will ich dir sagen, hab Mut. Ey, Liebe kostet, aber es ist es wert. Und es gibt jemanden, der wartet auf deine Freundschaft. Ich werde nur ganz kurz 5 Bedingungen anschauen, die wir auch in Eden sehen, für gute Beziehungen. Und Bedingungen meine ich nicht wie meine Bedingungen, damit ich das und das tue, ist das, sondern eine Bedingung wie für eine Pflanze. Wenn sie gute Bedingungen hat, dann kann sie wachsen. Das erste ist Nähe und ich möchte auch sagen Zeit. Ich sage oft, Liebe buchstabiert sich Z-E-I-T. Ich habe letzte Woche meine Freundin gefragt, die jetzt in einem Kapitel ist, wo sie hat 3 Kinder in Schule, im Kindergarten. Sie hat mindestens 3 Hobbys der Kinder unter der Woche und sie wohnt 40 Minuten entfernt. Und ich habe gesagt, hey, hast du noch Zeit für mich? Gibt es noch Platz in deinem Leben für mich? Und es kostet uns was, diese Zeit und diese Nähe jetzt wirklich noch zu haben. Aber wir haben gesagt, ja, wir haben das festgelegt, wie wir uns sehen können. Punkt Nummer 2 ist Transparenz oder auch Nahbarkeit. In Eden sehen wir, sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Du bist Menschen nur so nah, wie du dich ihnen gegenüber verletzlich machst. Das dritte ist Verantwortlichkeit oder Rechenschaft. Auch vielleicht ein Stück weit Hingabe. Und das ist was, wo ich drin wachsen will. Dass ich Menschen habe, wo ich sage, hey, das ist ein Thema, da will ich eigentlich drin wachsen. Und das ist was, was ich lieber in der Schublade verstecken würde. Nicht unbedingt, weil ich mich schäme, sondern weil ich keine Lust habe, daran zu arbeiten. Aber ich will, dass du mir auf die Finger guckst und ich will, dass du mich erinnerst. Und ich will es auch für andere tun. Und das nächste, Nummer 4, ist gemeinsame Ziele. Und wir sehen in Eden, wie Gott ihnen direkt den Auftrag gibt. Wir sind geschaffen, in Zweck und in Bestimmung zu leben. Nicht nur Larifari. Und ich glaube, Gott liebt es auch, dass wir Spaß haben. Mega, dafür soll auf jeden Fall Raum sein. Aber es soll auch irgendwie Purpose, es soll Bestimmung und Zweck sein. Und wenn du Christ bist, dann hast du schon einen Zweck. Dein Zweck ist, Gottes Liebe zu erfahren und diese weiterzugeben. Und du hast direkt einen Clan, du hast direkt eine Sippe und das sind wir. Uns wird's jetzt nicht mehr los. Wir gehören zusammen als Braut Christi, als Familie Gottes. Und das fünfte ist Beständigkeit. Wir sind hier, um zu bleiben. Du wirst mich nicht so schnell wieder los. Und es ist okay, wenn du umziehen musst. Aber zieh nicht um, nur weil es irgendwie nicht so schnell klappt und du einfach neu nochmal probieren willst, sondern gib nicht so schnell auf. Und vielleicht bist du schon ein paar Jahre hier und ich muss sagen, als wir hergezogen sind, es hat schon 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich gesagt habe, hey, jetzt habe ich so meine Leute, meine 2, 3 Leute hier gefunden, mit denen ich Leben teile. Die sind komplett unterschiedlich. Mit dem einen mache ich, ist eher die Adventure-Freundin vielleicht, die andere ist die für die tiefen Gespräche. Und das ist cool und es tut gut. Und es braucht aber auch Stunden und es braucht Mut und aufeinander zugehen. Und Gemeinschaft in ihrer reinsten Form sollte widerspiegeln, wer Gott ist und wie sehr er uns liebt. Ich wünsche dir, dass wenn du dich auf diese Reise machst von Gemeinschaft und von Freundschaft, wenn du Themen anguckst wie Konflikte und Verletzungen, die in den nächsten Wochen, wo wir noch mehr reinzoomen werden, dass Gott dir da drin begegnet. Dass er sich dir zeigt als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und dass du selber erlebst, wie du das auch weitergeben kannst. Eben Gottes Liebe. Wie du es schaffst, Konflikte zu manövrieren, alte Verletzungen hinter dir zu lassen und dich neu einzulassen auf Verbindung. Nicht rein raus. Und hey, wenn du ganz frisch bist, vielleicht kommst du extra so spät, dass keiner dich ansprechen kann und du bist danach schnell weg. Und gerade wenn du alleine kommst, ich kann das so verstehen. Und ich sag dir, hab Mut, jemanden anzuquatschen. Quatsch mich an. Quatsch jemanden an, wo du denkst, hey, die sieht irgendwie freundlich aus. Ich hoffe, ich sehe freundlich aus. Quatsch jemanden an und sag, ich find's irgendwie schwer reinzukommen. Hast du einen Tipp für mich? Und ihr, die ihr vielleicht schon lange hier seid, sage ich, hey, habt Augen. Habt Augen füreinander. Sprecht jemanden an, ladet jemanden zum Essen ein. Ich hätte mir am Anfang so gewünscht, dass ihr mich zum Essen einladet. Dann habe ich einfach Leute zum Essen eingeladen. Und dann irgendwann kam meine Freundin Caro Krein auf den Plan und die hat mich zum Essen eingeladen. Das hat mir die Welt bedeutet. Das war voll schön. Und wenn du jemanden zum Essen einladest, heißt das ja noch nicht, dass der jetzt dein bester Freund sein muss, bis in alle Ewigkeit. Aber es ist eine Geste von, wir sind Familie, wir sind Gemeinschaft, ich sehe dich. In einem Psalm steht, in Englisch ist es so schön, God places the lonely in families. Gott stellt die Einsamen in Familien. Und ich möchte mich selber herausfordern, dass ich nicht nur mich als kleine Kernfamilie von 4 Leuten verstehe, sondern dass ich eine offene Tür habe, dass Menschen kommen können. Auch spontan. Auch wenn es unaufgeräumt ist. Vielleicht räume ich die eine oder andere Sache kurz weg, wenn du klingelst. Aber du darfst kommen. Und da kann was passieren. Da kann uns Gott begegnen. Und wir haben uns die Probleme angeguckt, wieso Gemeinschaft schwierig ist. Aber was mir nochmal die Augen geöffnet hat, ist, hey, wir denken vielleicht, dass das Grundproblem unserer Isolation das ständige Beschäftigtsein ist oder unsere Abhängigkeit von technischen Geräten oder kaputte Familien oder Gemeinden. Aber das Problem steckt seit Adam und Eva in uns allen. Und das wird so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Also, wenn wir jetzt nur versuchen, gegen die Digitalisierung anzugehen oder gegen das kaputte Familiensystem, dann ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, lass uns einsetzen, auf jeden Fall. Aber lass uns trotzdem verstehen, dass das Kernproblem seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall, seit dem Moment, wo sie sich dagegen entschieden haben, ihm dem Wort Gottes zu vertrauen und sich entschieden haben, stolz zu sein und unabhängig, dass wir seitdem in diesem Struggle leben, dass wir eigentlich uns nicht mehr wirklich einlassen wollen aufeinander, dass wir unser eigener Gott sind. Und wenn du nochmal an diese Beziehungskreise denkst, vielleicht können wir dir auch nochmal kurz zeigen. Vielleicht erlaubst du Gott, im Zentrum dessen zu sein. Dass du dich nicht als das Zentrum deines Lebens mehr nur siehst. Dass du Gott einlädst. Dass du auch nicht versuchst, alles aus den Beziehungen rauszusaugen, als ob du dann glücklich wärst, aus deinem Ehepartner oder aus deiner einen besten Freundin. Sondern dass du mit Gott ganze Sache machst und sagst, okay Gott, ich lade dich ein. Du sollst die wichtigste Beziehung in meinem Leben sein. Aber wenn das alles wäre, würdest du mich schon in den Himmel holen. Weil du das nicht tust, weiß ich, du hast was mit mir vor. Du hast was mit mir vor, mit den Freundschaften, mit den Beziehungen hier auf dieser Erde. Vielleicht in meiner Familie, aber eben auch darüber hinaus. Ich bin gerade voll herausgefordert zu gucken, wie ich in dem Kindergarten, wo meine Kinder hingehen, einen Unterschied machen kann. Und ich möchte mich verletzlich machen für die Themen, die dort sind, für die Familien, die die Sprache nicht sprechen, die vielleicht geflüchtet sind. Und ich möchte gucken, wie ich was einbringen kann, dass die wissen, die sind Teil unserer Gesellschaft, die sind Teil dieses Hauses, dieser Sippe, meinetwegen. Yes. Nachdem Adam und Eva sich entschieden hatten, den Apfel zu essen, schämen sie sich und sie verstecken sich. Sie machen sich Kleidung aus Feigenblättern. Schick. Und dann kommt Gott. Und ich kürze das jetzt kurz ab, aber er gibt ihnen Kleidung aus Tierfällen. Und das ist ein Deut schon auf Jesus, dass jemand sterben wird dafür, dass wir in Beziehung leben können, um über diese Sünde eine Brücke zu bauen, dass wieder Verbindung herrschen kann. Jesus hat sein Blut vergossen für uns, dass wir in Beziehung stehen können mit Gott. Und wir leben bis zum Ende unseres Lebens trotzdem noch auch in dieser Spannung, dass es hier nicht perfekt ist. Und dass wir den Himmel auf die Erde bringen wollen. Und Brian, du kannst gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich lade dich ein, je nachdem, wo du gerade stehst, zu sagen, hey Gott, ich lade dich ein in meine Beziehungen, die vielleicht schwierig sind, oder ich merke, dass ich durstig bin nach mehr Tiefe. Oder ich lade dich ein, wirklich die wichtigste Beziehung zu sein. Und als Dennis und ich geheiratet haben, haben wir uns ein Zitat von einem brasilianischen Bischof, das hat uns so angesprochen, dass wir uns das für die Ehe mitgenommen haben. Die Hoffnung, die das Risiko scheut, ist keine Hoffnung. Hoffen heißt, an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun und sich ganz Gott überlassen. Ich lese dir nochmal vor. Die Hoffnung auf Beziehung, auf echte Verbindung, die Hoffnung auf Leben in Fülle, die Hoffnung, die das Risiko scheut, ist keine Hoffnung. Hoffen heißt, an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun und sich ganz Gott überlassen. Lass uns einmal zusammen aufstehen. Gott, du siehst die Themen, die jetzt hochgekommen sind heute. Vielleicht diese eine Freundschaft, diese eine Beziehung, dieser eine Konflikt oder auch dieses Gefühl der Einsamkeit. Vielleicht aber auch die Erkenntnis über unsere Unabhängigkeit, über unseren Stolz, unsere Beziehungsunfähigkeit. Und da, wo du stehst, lade ich dich ein, das zu nehmen in deinem Inneren und das zu Gott hinzuhalten, zu sagen, okay, ich habe das erkannt und ich will hier nicht stehen bleiben und ich lade dich ein, mich mitzunehmen auf eine Reise, auf dieses Abenteuer, das Abenteuer der Liebe. Weil ich glaube, dass du was vorhast, dass du mehr hast für mich und dass ich auch mich einbringen kann in Beziehungen, die einen Unterschied machen, die den Himmel auf die Erde bringen. Ich will dich sehen in Gemeinschaft. Und vielleicht siehst du, dass in dem Zentrum dieser Kreise ein Loch ist. Und dass egal, wie viele Beziehungen du hast, egal, wie oft du Sex hast oder Dates hast oder was auch immer, dir neue Freunde findest oder neue Freundeskreise oder neue Städte, dass dieses Loch bleibt. Du fühlst dich danach einsam, allein, nicht gesehen, vielleicht nicht geliebt, unverstanden. Lad Jesus ein. Der hat die Brücke geschlagen zu dem, der dich erschaffen hat, zu dem, der dich erdacht hat, der dich geschaffen hat, um in Beziehung zu leben. Er will Beziehung mit dir. Und dann ist er nicht fertig. Dann sagt er, hey, lass diese Wurzel tief in mich wachsen. Das wird dein ganzes Leben dauern. Mach das zu deiner wichtigsten Wurzel. Aber dann trau dich, dich auszustrecken, dich zu verbinden, dich reinzugeben in Beziehung und glaube, dass was zurückkommen wird. Es wird nicht immer einfach sein. Aber es ist es wert. Danke, Jesus. Und ich will dir Ehre geben für Beziehungen. Ich will dir Ehre geben, Gott. Ich danke dir, dass du uns so gut geschaffen hast. Und als ich meine Tochter gestern gefragt habe, worüber ich predigen soll, hat sie gesagt, red darüber, wie gut Jesus ist und wie gut Jesus die Menschen gemacht hat. Hey, das soll keine Predigt sein, keine Mollpredigt von wir sind so schlimm und wir können nicht mehr Beziehungen leben, sondern wir sind gut geschaffen. Gott hat sogar gesagt, wir sind sehr gut geschaffen und wir sind fähig, Beziehungen zu leben. Und ich will dir zusprechen, Freundschaften warten auf dich, die neues Leben in dir bringen. Du wirst Freunde finden, die eine Kreativität in dir lossprudeln lassen. Und Jana, ich möchte das gerade über dir aussprechen. Ich glaube, das ist für dich. Dass Freundschaften auf dich warten, wo deine Kreativität, die gerade brach liegt, dass sie wieder sprudeln wird. Und die werden in dir, die werden eine Tür wieder öffnen, die du zugemacht hast, weil dort Schmerz ist und Enttäuschung. Und das ist in Ordnung. Du kannst das Tempo einfach nehmen, das du möchtest. Jesus wird dich nicht unter Druck setzen, aber der lädt dich ein. Der lädt dich ein. Und ich glaube, dass jemand hier ist, der weiß, da ist jemand an der Arbeitsstelle. Und eigentlich ist es eine coole Person, aber vielleicht hast du die abgeschrieben, weil die Person kein Christ ist oder viel älter ist oder viel jünger, keine Ahnung. Und ich will dich herausfordern. Nimm diese Person diese Woche ins Gebet und frag Gott, hey, soll ich mich investieren? Was soll ich machen? Soll ich die Person zum Bier einladen oder zum Kicker oder in die Kirche oder was mache ich mit der? Mach das, okay? Nimm die Person mit ins Gebet. Lass dich herausfordern von Gott. Und ich will dir zusprechen, Gott ist dein Freund. Gott ist dein Freund. Lass uns ihn nochmal preisen.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. Thank you.